Jetzt gerade eben sitzen ja in Genf Joe Biden und Putin sozusagen an einem Tisch über ihre VermittlerInnen, die gerade über die Frage verhandeln, ob die Ukraine, wie weit sie sich praktisch an die NATO annähern kann. Also Russland fordert da Sicherheitsgarantien bzw. ein Ende der NATO-Osterweiterung. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich dachte, es ist eigentlich mal ganz spannend zu schauen, auf welches Verhältnis hat eigentlich Russland zur Ukraine. Wie würdest du eigentlich dieses Verhältnis von Russland zur Ukraine auf einer ganz groben Ebene momentan aktuell beschreiben?
Also ich würde es so beschreiben, dass Russland Hegemonieansprüche gegen die Ukraine hegt, die aber auch noch nie weg waren. Also es gibt einfach eine mega lange koloniale, imperiale Geschichte zwischen Russland und der Ukraine und dass Russland die Ukraine stets ausgebeutet hat, nationale Unabhängigkeitsbestrebungen unterdrückt hat, auch schon im Zarenreich, aber dann auch in der Sowjetunion. Also es gab ja eine nationalitätenfreundliche Politik zunächst einmal. Also man hat ja zum Beispiel 1917 haben die Bolschewiki versprochen, dass man nationalen Minderheiten irgendwie ihre Freiheiten lässt und die Sprache nicht verdrängt und so weiter. Aber das wurde dann recht schnell zunichte gemacht durch Stalin und wurde als antikommunistische Umtriebe irgendwie verschmäht. Ich finde, diese Kontinuitäten ziehen sich bis heute hin. Also Putin aktuell respektiert nicht die nationale Integrität und Souveränität der Ukraine. Und das sieht man auch ganz deutlich an der Annexion der Krim. Aber auch jetzt an den Truppen an der Grenze zur Ukraine, also 100.000 Soldaten sind ja gerade da stationiert in der Nähe vom Donbass. Und dieser Krieg, der da vonstatten geht, also Putin schrieb ja auch in einem Beitrag, der 2021 veröffentlicht wurde, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Seine aktuellen Politik nachzuurteilen, versucht er zu einem Russland alter Größe zurückzukehren. Also er will entweder die Ukraine erneut russifizieren bzw. in die russische Welt eingliedern oder sie zu einem Failed State machen.
Ein Russland alter Größe bezieht sich dann höchstwahrscheinlich auch auf das Gebiet praktisch, was die UdSSR mal umfasst hat. Auch eine Parallele, die man ja auch sieht mit was in Georgien passiert ist, auch was aktuell bei der Situation in Kasachstan sich definitiv auch mit reinspielt und auch im Verhältnis zu Belarus tatsächlich, würde ich es mal grob sagen. Du hast gerade schon die Geschichte.
Ja, absolut, also zum Beispiel jetzt die militärische Intervention der sogenannten Friedenstruppen in Kasachstan. Das, was ich auch krass finde, ist, dass Tokayev, also der kasachische Präsident, die nationale Souveränität Kasachstans einfach aufgibt bzw. aufs Spiel setzt, um das eigene Volk niederzuschlagen und dass Russland da bereitwillig einwilligt. Also das zeigt auch erstens die kolonialen Kontinuitäten, die da auch mit reinspielen und zum anderen, dass Putin auch Angst hat, wenn Revolutionen in Ex-Sowjetrepubliken beginnen, dass der Funke dann auf sein eigenes Land überspringt. Und deswegen steht er den Ländern, also in Belarus oder Kasachstan, bei, um die Revolution so früh es geht normal niederzuschlagen.
Du hast gerade koloniale Kontinuitäten angesprochen. Zu den Kontinuitäten würde ich gleich noch kommen, aber vielleicht erst zur Begrifflichkeit kolonial. Bezieht sich ja eigentlich auf ein Zeitalter von Imperium und Kolonien, die sozusagen als Zusatzgebiete zur Ressourcenbeschaffung gehalten wurde, nenne ich es jetzt mal so leicht polemisch, dass da natürlich noch ganz viel an Unterdrückung und Rassismus mitschwingt, ist glaube ich klar. Aber wie sieht denn dieses koloniale Verhältnis heutzutage aus, wenn wir jetzt explizit auf Russland schauen und auch das, was dann offensichtlich mit der Besetzung der Krim auch dann praktisch in diesen umliegenden Staaten, die mal Teil von Russland waren, sozusagen wieder zu Russland kommen sollen, wenn es nach Putin geht. Wie genau sieht dieses moderne koloniale Verhältnis aus?
Also ich glaube, um das moderne Verhältnis zu verstehen, muss man auch erstmal verstehen, was der Unterschied vom russischen Kolonialismus zum westlichen Kolonialismus ist. Und zwar der russische Kolonialismus unterschied sich dahingehend, dass die Expansion des russischen Reiches nicht auf Gebiete in Übersee abzielte, sondern größtenteils auf kontinentale Expansion gegen Norden, Osten, Süden. Und seit dem 16. Jahrhundert hat Russland sein Territorium immer weiter erweitert und neue Gebiete erobert, also irgendwann bis nach ganz Fernost. Sibirien auch ganz wichtiger Punkt. Sibirien ist bis heute noch eine moderne Kolonie, weil Sibirien immer noch den maßgeblichen Wohlstand Russlands erwirtschaftet, aber die Menschen dort selbst in Armut leben. Kolonialismus auch dahingehend, also ganz wichtig, Siedlerkolonialismus, weil Russland ganz gezielt Gebiete, die nicht von Russen und Russinnen bevölkert waren, mit ihnen besiedelt hat. Also das war sowohl auf der Krim so zum Beispiel, dass die Krimtataren, die indigene Bevölkerung dort vertrieben wurden, nach Usbekistan deportiert wurden, dann wirklich auch staatlich organisiert, weil sie der Kollaboration mit Nazis beschuldigt wurden, 1944. Oder zum Beispiel in Sibirien, die indigenen Völker wurden nach Norden umgesiedelt, wo dann viele auch an Krankheiten oder an den ungewohnten klimatischen Verhältnissen gestorben sind. Und Sibirien war dann ab Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich russisch besiedelt tatsächlich. Also ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass der Kolonialismus bis heute fortwirkt, weil die Gebiete noch immer maßgeblich von Russinnen besiedelt sind und weil die so abhängig vom Kreml sind. Also im Kreml werden noch immer, obwohl es Föderation heißt, also wenn man russischen Föderalismus hört, ist es nicht der Föderalismus wie jetzt bei uns, sondern also wirklich alle wichtigen politischen Entscheidungen werden im Kreml getroffen. Und nationale Unabhängigkeitsbestrebungen, wie jetzt zum Beispiel bei Tschetschenien, niedergeschlagen. Also das haben wir gesehen, was dann nach den zwei Tschetschenienkriegen passierte und wie viele Opfer die leider gefordert haben. Und dass ganz, ganz viele russische Regionen Abgaben immer noch, also Steuern nach Moskau zahlen müssen, aber nicht so viel zurückerhalten, wie sie einzahlen. Und deswegen ist der Großteil von Russland ziemlich arm, während Moskau vor sich hin floriert und prosperiert und ja wirklich eine sehr reiche Stadt ist.
Das klingt für mich so, als ob dieser Kolonialstatus sozusagen oder kolonialistische Verhältnis vor allem daraus besteht, eine geopolitische Zusammenhalt, also aus geopolitischen Gründen zu forcieren, so ganz konkret militärstrategisch Puffer zu haben Richtung Westen oder anderen wahrgenommenen Bedrohungen. Auf der anderen Seite aber auch einen Ressourcenextraktivismus zu betreiben, logischerweise, und auch einen finanziellen. Du hast jetzt gerade noch von der Besiedlungspolitik gesprochen und es gibt ja ganz häufig dann diese Argumentation, was jetzt eben auch in der Ukraine passiert ist mit diesen Donbass-Regionen, dass es dann heißt, ja, wir wollen eigentlich Teil von Russland sein, weil wir sprechen alle Russisch und wir fühlen uns dazugehörig. Wie stark ist eigentlich dieser Faktor dabei, diese Regionen als Teil von Russland auch eine Identität zu geben, die sie selber auch artikulieren?
Also meiner Meinung nach ist dieses, wir wollen selber auch russisch sein, mittlerweile zu einem Propaganda-Instrument verkommen, weil vor allem seit dem Donbass-Krieg und all den Opfern, die dieser gefordert hat, wird die Anbiederung an Russland immer geringer. Also der Krieg in Donbass hat dazu beigetragen, dass die Verfechter einer Reintegration mit Russland als Alternative zu Europa inzwischen eine kleine Minderheit darstellen. Also die Ukraine war schon immer gespalten zwischen West und Ost und Anbiederung an Russland oder nach Europa zu gehen. Aber ich glaube, immer mehr Menschen sehen, was Russland da anrichtet. Sie sehen immer mehr, wie viel Schaden ihnen das eigentlich bringt und dass sie ihre nationale, hart erkämpfte Integrität verlieren könnten. Ich meine, die Ukraine ist ja erst seit 1991 ein unabhängiger Staat, was auch von vielen russischen PolitikerInnen immer noch belächelt wird und nicht anerkannt wird. Und ich glaube, immer mehr ukrainische Menschen verstehen, was da auf dem Spiel steht. Deswegen werden diese Sympathien zu Russland immer geringer.
Das heißt praktisch aber auch, dass die aktuellen kolonialen Ansprüche sozusagen eigentlich auch einen sehr langen geschichtlichen Hintergrund haben, warum die formuliert werden können. Ich würde versuchen, mal so kurz zu umreißen, was so die Geschichte der Ukraine tatsächlich ist. Dann können wir anfangen, das so ein bisschen auch einzuordnen, woher dieser Anspruch eigentlich kommt. Weil das ja sich doch sehr unterscheidet von was praktisch mit den Kolonien von Deutschland, von Frankreich, von Spanien, von England eigentlich passiert ist, historisch auch. Wenn wir jetzt die Ukraine anschauen, dann ist es ja tatsächlich so, es gab mal irgendwie ein Reich, das ungefähr diesen Raum umfasst hat im Mittelalter, welches dann aufgeteilt wurde zu Österreich-Ungarn, zum Osmanischen Reich und zum Zarentum in Russland damals noch. Also wir reden hier von praktisch dem Kaiser in Petersburg. Und dann kommt praktisch die russische Revolution 1917, wo es auch zur Revolution in der Ukraine kommt, eine unabhängige Volksrepublik ausgerufen wird. Und das sind, glaube ich, dann diese paar Jahre vor dieser stalinistischen Politik, wo tatsächlich so eine eigene Nationsbildung betrieben wird, bevor die ukrainische Volksrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg dann zur Sowjetrepublik wird und wieder zum Teil der Sowjetunion. Was ja sich einordnen lässt eigentlich in diesem Vorgehen der Sowjetunion, alle ehemaligen Gebiete des Zarenreichs Stück für Stück wieder einzusammeln auf allen Seiten. Und dann kommt erst 1991 die Unabhängigkeit wieder mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das ist vielleicht so als kurzer historischer Abriss. Diese kolonialen Bestrebungen, beziehen die sich wirklich auch noch aufs Zarenreich oder ist das vor allem ein Überbleibsel aus der Zeit der Sowjetunion?
Ja, also ich glaube, also es gibt auch in Russland eine super komische Monarchistenbewegung, die auch zurück zum Zarenreich wollen, alter Größe und den Kommunismus, der dann durch die Revolution kam, das alles für ganz schlimm erachten. Also ich habe leider sogar solche Bekannte. Aber tatsächlich denke ich, dass, also zum Beispiel Putin ist auch ein sowjetischer Mensch und er und viele andere Abgeordnete haben immer noch dieses Denken, also diese Bürokratie, Zentralisierung, die haben das so verinnerlicht, dass ich denke, dass das System, was sie zurückhaben wollen, beziehungsweise die Praktiken, wie sie gegenüber anderen Staaten agieren, dass das maßgeblich aus der Zeit der Sowjetunion stammt. Genau, weil im Russischen Reich war es so, dass zwar vieles auch bürokratisiert wurde, zentralisiert wurde und auch die Russifizierung betrieben wurde, aber die Verbreitung der russischen Sprache tatsächlich hat sogar stärker in der Sowjetunion stattgefunden und der sowjetischen Lebensweise. Also man wollte so einen universalen Sowjetmenschen schaffen und alle bäuerlichen oder nomadischen Lebensweisen galten als unterentwickelt und ja, sollten nach und nach eigentlich ausgelöscht werden, womit dann Stalin auch endgültig ernst machte. Deswegen, man spricht gerne von der Sowjetisierung, aber eigentlich war es auch eine Russifizierung. Weil zum Beispiel, wenn irgendwie Sowjetmenschen abgebildet wurden auf Bildern, waren das meistens Menschen mit slawischen Gesichtszügen und wurde Russisch unterrichtet. Wenn du irgendwas erreichen wolltest im Leben, beruflich aufsteigen wolltest, musst du Russisch perfekt in Schrift und Sprache beherrschen. Deswegen würde ich sagen, dass die Sowjetisierung einfach nochmal eine höhere Stufe der Russifizierung war, aber wirklich alle Lebensbereiche erfasst hatte und durchdrungen hatte.
Das ist dann vor allem aber auch spannend vor dem Hintergrund, dass ja ursprünglich bei der Revolution 1917 noch die Parole galt, dass man eine Republik aus den verschiedenen eigenständigen Nationalitäten, Völker ist irgendwie ein schlechter Begriff, heutzutage wird man wahrscheinlich Kulturkreisen oder Ethnien dazu sagen, bestehen soll, die irgendwie gleichberechtigt sind. Und in den 30er Jahren kam ja dann dieser Wechsel rüber, wo dann praktisch auch die russische Identität als überlegen gilt plötzlich gegenüber den anderen. Und das schwingt ja wahrscheinlich da auch noch ganz, ganz stark mit in dieser Überlegung, weil ja auch die Ukraine als Kornkammer für die Sowjetunion ja definitiv der Hort des Bauerntums sozusagen war.
Ja, genau. Also die Sowjetunion hat sich selber immer so als Anti-Imperium präsentiert und so Kolonialismus, das war etwas, was die Westler mit Afrika machten zum Beispiel. Also die Sowjetunion hat sich immer als antikolonial und als Vielvölkerstaat inszeniert, was Russland, by the way, heute auch immer noch tut. Also Russland hält immer gerne die Multikulturalität des Landes hoch, obwohl ganz viele Völker immer noch um ihre Anerkennung kämpfen und immer mehr Sprachen aussterben. Also das nur kurz dazu. Damals die Rhetorik 1917 war, ja, wir öffnen das zaristische Völkergefängnis und alle dürfen in Freiheit leben und national unabhängig werden. Aber ja, wie gesagt, das waren größtenteils leere Versprechungen, die aber tatsächlich bis zum Ende der Sowjetunion immer noch so hochgehalten wurden in der Propaganda, dass man ja so ein Multikulti-Staat ist und Freiheit für alle. Aber ja, de facto war es auf keinen Fall so.
Ja, es ist natürlich auf einer internationalen Ebene nach dem Ersten Weltkrieg so eine Phase eingetreten, wo die Abgabe von Kolonien eigentlich ein ganz zentraler Punkt war in der internationalen Politik, erst über den Völkerbund. Das ging so mäßig. Sagen wir mal so in den 70ern wurde es dann erst so richtig umgesetzt oder Ende 60er, Anfang 70er sind dann auch die letzten Kolonien langsam auf dem Weg in die Unabhängigkeit, zumindest von den Westmächten zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Fall der Sowjetunion 1991 hätte ja eigentlich auch eine Auseinandersetzung mit diesem kolonialen Verhältnis, auch in Bezug auf Gebiete, die ja bis heute Teil der Russischen Föderation geblieben sind, geben müssen. Wie ist es gelungen, dass das nicht passiert ist, dass es da keine Aufarbeitung gab?
Also das ist so nicht ganz richtig. Es gab auf jeden Fall dekoloniale Bestrebungen und gibt sie immer noch, also sowohl in der Ukraine als auch in anderen Ex-Sowjetrepubliken oder auch Regionen, die immer noch Teil von Russland sind. Ich bin zum Beispiel Ende letzten Jahres in Tatarstan gewesen. Das ist eine muslimische Republik, autonome Republik in Russland. Oder in Buryatien, das die buddhistische Republik im Osten Sibiriens ist. Und es ist tatsächlich so, dass da schon so eine Wiederentdeckung der eigenen Kultur kam. Also so, dass Sprachen, die indigenen Sprachen wieder restauriert und an den Schulen unterrichtet wurden, teilweise sogar verpflichtend, oder ja, dass man sich irgendwie mit der Unterdrückung und Kunst und Kultur beschäftigte, dass man religiöse Stätten wieder einrichtet, weil also Religion wurde ja auch von den Bolschewiken teilweise auch super brutal unterdrückt und Geistliche wurden erschossen und so weiter. Genau, also es gab schon dekoloniale Bestrebungen, aber das kam nie ganz an die Kremlspitze. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Sowjetpropaganda immer noch hart nachwirkt. Also wenn man zum Beispiel heute sowohl zum Zerfall der Sowjetunion, aber auch heute noch die Leute fragt, die erinnern sich größtenteils nur an die positiven Dinge in der Sowjetunion. Sie sagen, ja, die Leute waren netter zueinander, man hat sich mehr vertraut und wir hatten mehr soziale und wirtschaftliche Stabilität, aber an die ganzen Repressionen, den Terror, die Verfolgungen können sich nur die wenigsten erinnern. Also das kann man auch aus aktuellen Umfragen noch herauslesen. Ich würde ja jetzt nicht sagen, dass die Presse in Russland unbedingt viel freier geworden ist seither, leider. Also es wird ja auch ganz, ganz viel getan, um diese Geschichte, um der Aufarbeitung dieser Geschichte, der kolonialen Geschichte Russlands auch entgegenzustehen. Also Memorial, die älteste Menschenrechtsorganisation in Russland, die wurde jetzt im Dezember liquidiert, obwohl Memorial sich zum Beispiel jetzt nicht maßgeblich oder eigentlich eher mit stalinistischen Repressionen und anderen politischen Repressionen beschäftigt hatte, versucht ja Putin auch solche NGOs Platz zu machen. Also es wird einfach versucht, die Geschichtsschreibung zu ändern und dieses Bestreben wird eigentlich immer radikaler, je weiter die Zeit voranschreitet. Und ja, das kommt alles von der russischen Regierung, dass da so ein Unwille ist.
Ich hatte tatsächlich nicht gewusst, dass es noch Teile gibt, die nie aus dieser Sowjetunion-Russischen Föderation rausgegangen sind, wo es so eine Zurückbesinnung auf die eigene Kultur sozusagen gab, sondern ich dachte immer, das ist so ein Phänomen von den Republiken, die wirklich unabhängig geworden sind. Also so eher in Zentralasien dann.
Nee, also es ist tatsächlich so, es gibt, also es wird zum Beispiel auch unterschieden sprachlich. Es gibt Ruski und es gibt Rassiski. Also Ruski sind die ethnischen RussInnen, also slawisch aussehenden. Und Rassiski, das sind Russländer, also sozusagen alle, die auf dem Territorium leben. Und es sind, das wissen die wenigsten tatsächlich in Europa, es sind etwa 160 Ethnien, die auf dem heutigen Territorium Russlands leben. Und die sprechen auch bis zu 135 verschiedene Sprachen. Und das ist total krass, auch was die für einen Rassismus erfahren innerhalb des eigenen Landes. Also wenn die zum Beispiel asiatisch aussehen, werden sie als Chinatzen, wörtliche Übersetzung ist ein ganz schlimmes rassistisches Wort, bezeichnet. Und es ist wirklich immer, es wird so ein krasses Othering betrieben. Also sie werden immer als die anderen in ihrem Geburtsland wahrgenommen. Und die Leute sind überrascht, wenn die Russisch sprechen. Auch häufig können die nicht mal die Sprache ihrer eigenen Kultur, weil die Eltern das dem nicht beibringen. Zum einen, weil immer noch das mit großer Scham verbunden ist und zum anderen, weil sie Angst haben, dass wenn die Kinder dann einen Akzent im Russischen entwickeln, dass die viel rassistischer Herabwürdigungen und Angriffe werden und diskriminiert werden. Genau, und deswegen lernen die meisten einfach Russisch und haben dann keine wirkliche Identität beziehungsweise kommen in so eine Identitätskrise. Also das ist so das aktuelle Problem in Russland. Wie gesagt, also es gibt die Tschuwaschen, es gibt die Jakuten, es gibt die Komi, die Buryaten, die Tataren, die Tscherkessen, die Tschetschenen. Also es gibt ganz, ganz viele Ethnien, die auf dem russischen Territorium heute leben und die haben politisch eigentlich fast nichts zu sagen. Also es gibt, wie gesagt, so Ausstellungen, die organisieren, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten, oder es gibt Gruppen, die versuchen, da irgendwas zu reißen, aber ja, das wird alles ganz, ganz repressiv unterdrückt. Es gab zum Beispiel auch sibirische Unabhängigkeitsbestrebungen, aber ja, wie der russische Staat gegen so etwas vorgeht, wissen wir leider.
Gibt es da eigentlich eine Unterstützung jetzt aus vielleicht etwas, was man irgendwie so als globalen Süden bezeichnen könnte oder gar sogar aus Europa, USA, solche Bestrebungen irgendwie auch zu unterstützen oder zu fördern?
Also mir ist da nichts bekannt tatsächlich, also weil das eben so wenig Platz hat, also auch im postkolonialen Diskurs. Ich meine, ich hab Kulturwissenschaften studiert, ich bin nie auch irgendwie in Berührung damit gekommen. Also Kolonialismus wird immer eigentlich als Struktur und Praktik von Weißen gegenüber Schwarzen gedacht, von globalen Norden gegenüber dem globalen Süden. Und bei Russland ist halt die Besonderheit, dass Russland selbst als Kolonie angesehen wurde, beziehungsweise versucht wurde, durch den Generalplan Ost eine Osterweiterung zu machen, also von Deutschland aus im Dritten Reich. und Osteuropa maßgeblich die Ukraine, aber auch Russland und Belarus zu kolonisieren und aufzubeuten und die Menschen dort zu ermorden und selber dort zu siedeln. Und das ist eben das Besondere. Russland ist sozusagen minderwertig im Augen des Westens und Russen und andere slawische Völker erfahren antislawischen Rassismus von Europa. Aber sie selbst haben auch eigene Kolonien. Und das eben ist diese Besonderheit. Also Russland wurde historisch gesehen unterdrückt von Europa, von Deutschland. Aber Russland selbst übt ganz massiven Rassismus gegen nicht weiße und nicht ethnische Russen im eigenen Reich aus. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, das noch dazu zu sagen, was eben den russischen Kolonialismus so besonders macht.
Wenn wir jetzt noch ganz kurz den Blick wieder konkret auf die Ukraine richten, hat die Ukraine ja auch eine sehr brutale Geschichte mit der Sowjetunion vor allem. Schließlich kam es ja auch 1930 zur Hungersnot in der Sowjetunion insgesamt, aber in der Ukraine auch ganz massiv. Vor allem eben, weil Stalin damals befohlen hat, im Wesentlichen die Ukraine abzuschirmen und die Leute verhungern zu lassen, was am Ende zu so 7 Millionen Toten geführt hat, eine Schätzung zumindest.
4 Millionen Toten, also ja, ganz die aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen sind 4 Millionen, also sind auch 4 Millionen zu viel, aber genau, ja.
Okay. Spielt diese Art von Politik jetzt eigentlich eine Rolle, in wie dann praktisch auch die Ukraine heutzutage auf russische Ansprüche reagiert?
Puh, also ja, ich würde sagen, der Holodomor, also diese Hungersnot, ist vielen immer noch schmerzlich bewusst. Es wurde ja auch von der Sowjetunion immer geleugnet, dass das passiert ist und dass das bewusst war. Also es gibt auch einen Streit darüber, ob man jetzt den Holodomor als Genozid bezeichnet oder nicht. Das ukrainische Parlament erklärte den Holodomor zum Beispiel 2006 auch als Genozid an, also erkannte ihn als Genozid an. Ja, und ich glaube, viele UkrainerInnen fühlen sich einfach unterdrückt und unfair behandelt von Russland. Also deswegen glaube ich, dass da auch so ein starker Trieb von Russland weg und gen Westen stattfindet.
Wenn jetzt praktisch aus einer linken Position heraus wir oder ich mir auch Konflikte mit Russland, um Russland rum, in Russland anschaue, wie könnte dieses Verständnis für Russland auch als imperiale Macht mit Kolonien sozusagen, welche Folgen lässt sich daraus ziehen bei der Frage, so wie eigentlich politisch mit der Situation umzugehen? Wie könnte unterstützt werden? Vielleicht sogar was für außenpolitische Ausrichtungen bedeutet das eigentlich?
Also ich würde gerne erstmal auf die Linken in Deutschland zu sprechen kommen, weil ich wirklich vermehrt, auch in letzter Zeit, so eine Apologetik in Bezug auf Russland feststelle. Und das finde ich wirklich krass. Also da merkt man einfach, dass ganz viele immer noch die Sowjetunion romantisieren als antikolonialer, antiimperialistischer, kommunistischer Vielvölkerstaat und ja, auch selber voll auf diese Propaganda hereingefallen sind. Was wichtig ist zunächst für uns Linke, ist, sich mit der Geschichte auch der Sowjetunion und des Russischen Reiches, von Osteuropa auseinanderzusetzen und ein bisschen aus dieser dichotomen Schablone herauszutreten. Also, dass Kolonialismus und Imperialismus ja nur von Weißen gegenüber Schwarzen irgendwie stattfinden kann und dass es die Unterdrücker und die Unterdrückten gibt und nichts dazwischen. Und das zeigt ja zum Beispiel das Beispiel von Russland, dass es ja eben nicht so ist, dass es auch genauso gut geht, dass man unterdrückt sein kann und zugleich der Unterdrücker selbst sein kann. Und ja, ich glaube einfach, dieses Heraustreten aus so einem manichäischen Denken ist enorm wichtig und die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und dann aber nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit der Realität. Also nur wenige Leute haben wirklich diesen Krieg am Donbass vor Augen und dass der ja auch nie wirklich aufgehört hat und dass die Gefahr gerade mit jedem Tag eigentlich wächst, dass das wieder extremer wird. Ich finde, es ist ein postkolonialer Krieg, weil eben dieser Krieg einfach zeigt, wie wenig Putin ja die Integrität der Ukraine anerkennt und dass er bereit ist, wirklich Grenzen zu überschreiten, um seinen Willen durchzusetzen. Oder auch, was ich noch sagen wollte zu den Krim-Tataren. Und zwar, du hattest mich vorhin noch gefragt, ob das irgendwie im öffentlichen Bewusstsein ist, also was da eigentlich passiert ist. Ich würde sagen, die Geschichte der Krim-Tataren und die Annexion der Krim hat das so ein bisschen ins Zentrum gerückt, weil die Krim-Tataren sind ja jetzt erneut einer Vertreibung und Unterdrückung ausgesetzt. Und weil sich so viele Augen auf die Annexion der Krim gerichtet haben, habe ich das Gefühl, dass mehr Leute das jetzt auch sehen. Also es ist nicht so, dass alle Leute auf der Krim super happy darüber sind, dass die Krim jetzt annektiert wurde und Teil von Russland ist, sondern die Krim-Tataren, die 1944 ja schon mal vertrieben wurden und seit jeher unterdrückt werden vom Russischen Reich und von der Sowjetunion, jetzt auch von Russland, die durften dann 1988 zurückkehren aus Usbekistan, wohin die vertrieben wurden, durften aber dann nicht siedeln, wo sie ursprünglich herkamen und mussten sich dann was Eigenes aufbauen auf der Krim. Und jetzt, nach dem Referendum, wurden die wieder massiv unterdrückt. Also es gab Massenverhaftungen, es gab Zwangseinweisungen in Psychiatrien, wurden Aktivisten ermordet, die krimtatarische Presse wurde verboten, also so eine unabhängige Zeitung. Und diese Leute erleiden gerade einfach eine latente, erneute Vertreibung, einfach nur, weil sie als das indigene Volk, das auf der Krim beheimatet ist, weil sie keinen Bock haben, ihre Souveränität schon wieder abzugeben. Sie weigern sich zum Beispiel auch teilweise russische Pässe anzunehmen und die Krim-Tataren haben mehrheitlich auch gegen die Annexion gestimmt. Es gibt ja wirklich aktuell diese Fälle von Imperialismus, Kolonialismus und die Krim-Tataren sind dafür ein super Beispiel. Und es gibt zum Beispiel auch so eine Initiative, die heißt Crimean Solidarity. Kann man zum Beispiel unterstützen. Das sind Anwälte und AktivistInnen, die Geschichte der Krim-Tataren aufarbeiten und aktuell bedrohten AktivistInnen helfen, sie unterstützen. Und ja, da könnte man mal zum Beispiel vorbeischauen auf der Seite. Oder es gibt eine Seite, die heißt Caring for the Shaky Ground, die auch die Geschichte dieses Volkes aufarbeiten und die Unterdrückung und aber auch den Widerstand. Also dass das keine wehrlosen Opfer sind, sondern dass diese Leute auch wirklich sich dagegen gewehrt haben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und diese Informationen verbreiten und ja einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das, was russischer Kolonialismus war, heute immer noch stattfindet und nicht vorbei ist.